Ein Bruder, den ich sehr geschätzt habe, ist inzwischen verstorben, aber er war es, der in mir die Liebe zur hebräischen Sprache und zur jüdischen Kultur geweckt hat. Er hat mir mal von einer Situation erzählt, die nur in Israel funktioniert. Da steigt einer in den Bus, vielleicht war er es sogar selbst, ich weiß es nicht mehr, und der Bus ist fast bis auf den letzten Platz belegt. Es gäbe noch Platz, aber dazu müsste einer der Passagiere noch ein klein wenig zur Seite rutschen. Also sagt man zu ihm und merkt euch das für eure nächste Israel-Reise, muss zu demjenigen sagen, Sus Katan. Sus Katan. Ganz wichtig. Das S muss man wie dem englischen Wort Su aussprechen, also stimmhaft. Aber wenn du den S-Laut in dem ersten Wort nicht richtig sagst, etwa wie in dem Namen Su, also so ganz stimmlos, wenn du also sagst, Sus Katan, dann nennt man den anderen ein kleines Pferd. Und das ist eine Beleidigung. Und dann hörst du vielleicht als Gegenantwort, Chamor Gadol, du bist ein großer Esel. Ob man dann stehen muss, die restliche Fahrt, weiß ich nicht. Oder ob man doch noch Platz bekommt. Ja, Tiernamen. Das ist im Allgemeinen eine große Beleidigung, nicht wahr? Außer vielleicht, man ist schon lange miteinander verheiratet. Aber wenn irgendjemand anders dich irgendwie betitelt, du wärst sicherlich entrüstet. In unseren Bibelstunden und Predigten geht es meistens um die Menschen, die in den Geschichten vorkommen. Und wir hoffen uns mit diesen Menschen dann irgendwie zu identifizieren. Aber im Hintergrund vieler Geschichten stehen immer wieder Akteure, die vergessen werden. Manchmal sind sie buchstäblich dabei, manchmal sind sie nur ein Bild in der Erzählung. Und da wir diese Akteure meistens kaum beachten, gibt es wahrscheinlich nicht viel, was wir von ihnen lernen könnten. Wir lesen von dem Propheten Bileam, der das Volk Israel verfluchen sollte und es dann doch gesegnet hat. Oder der Prophet Jesaja, ja, sagt immer wieder, dass Gottes Leute Gott nicht so gut kennen, wie es sein sollte. Vorhin haben wir in der Schriftlesung von Jesus und von seiner umjubelten Ankunft in Jerusalem gehört. Habt ihr eine Idee, um welche Akteure es geht? Die Bibel zeigt uns Dinge auf, die ich bemerkenswert finde. Und daher möchte ich diese oft vergessenen Akteure heute mal in die erste Reihe holen. Dort, wo nur selten jemand sitzen möchte. Übrigens, ja, es sind noch Plätze frei. Ja. Ja, ich wusste, dass da jetzt niemand nach vorne kommt. Ja, es war aber mal ein Versuch. Jemand anders hat vielleicht mehr Glück als ich. Ochsen und Esel waren in der Landwirtschaft damals unentbehrliche Zugtiere. Aber du musstest entscheiden. Ein Ochs und ein Esel gleichzeitig in einem Fluggespann ergeben kein gutes Paar. Das Gesetz Mose hat es den Juden sogar verboten, Ochs und Esel gleichzeitig vor einen Pflug zu spannen. Das könnt ihr in 5. Mose 22, Vers 10 nachlesen. Ungleiche Gespanne, das entsteht auch, wenn unterschiedliche Weltanschauungen zusammentreffen. Na, wenn der Paulus zum Beispiel sagt, geht nicht unter ungleichem Joch mit Ungläubigen, dann gebraucht er so ein ähnliches Bild. Und er meint damit nicht, dass du keine Freunde außerhalb des Glaubens haben darfst. Aber wenn es darum geht, sich Vorbilder zu suchen, Partner, die dich in Richtung Gott ziehen, dann wähle weise. Gott hat ja versprochen, dass er uns durch das Opfer seines Sohnes zu sich ziehen will. Das geschieht jedoch nicht auf irgendeine magische Art und Weise oder durch eine mysteriöse Vorherbestimmung. Es geschieht durch die Botschaft. Und die kommt meistens zu uns durch Menschen, die selbst diesen Weg gehen und uns mit sich ziehen auch. Das kann manchmal Schwerstarbeit sein. Aber das Feld eines menschlichen Herzens, das muss gepflügt werden, damit der Same von Gottes Wort auch aufgeht. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, jemand blickt zurück am Ende eines langen Tages mit Pflügen. Da sieht man noch kein Wachstum, nur lauter tiefe Furchen. Aber dieser Anfang muss gemacht werden, auch wenn man nicht sofort Früchte sieht. Bist du bereit, sowas zu machen? Auch dort, wo es hoffnungslos scheint. Sowas macht doch nur ein Bauer mit seinem Ochsen und seinem Esel. Oder nicht beide gleichzeitig. Ja. Willst du sein Ochs oder sein Esel sein, im übertragenen Sinne? Es klingt irgendwie dumm, nicht wahr? Aber Paulus nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel schreibt, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Adlige, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das ich vor Gott kein Fleisch rühme. Ihr seid so dumm. Ja, nach weltlichen Maßstäben vielleicht. Aber wisst ihr, was Gott durch den Propheten Jesaja sprechen lässt? Gleich im ersten Kapitel und im dritten Vers. Also selbst wer das nicht durchhält, den ganzen Jesaja zu lesen. Kapitel 1 kann man noch schaffen und bis zum Vers 3 kann man kommen. Und da stehen folgende Worte. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat kein Verständnis. So primitiv diese Tiere auch sein mögen, sie verstehen etwas in diesem Bild, was viele nicht begriffen haben. Die vermeintlich Klugen in dieser Welt wollen nicht verstehen, wer das Leben in Händen hält, zu wem sie eigentlich gehören. Aber ein Ochs und ein Esel, die verstehen das. Willst du so ein Ochs, willst du so ein Esel sein? Ja, ich weiß, gerade der Esel, der gilt als dumm, als langsam, als stur. Aber ich fand es interessant zu lesen, was eine Kulturwissenschaftlerin dazu zu sagen hat. Und sie sagt, sinngemäß zitiert, obwohl der Esel als domestiziertes Tier gilt, überlässt er sich dem Menschen nicht ganz. Haut und Fell werden nur selten verwertet. Eselsmilch und Eselfleisch wurden nie zu generellen Grundnahrungsmitteln. Es sind ungestüme Tiere, die sich nicht sofort entscheiden, ja, und manchmal sogar stur sind. Und man sieht manches davon in der Geschichte von Bileam im 4. Buch Mose, Kapitel 22. Dieser Bileam sollte im Auftrag eines Königs das Volk Israel mit Verwünschungen überhäufen. Denn Bileams Worte trafen irgendwie immer ein. Aber Gott hat dem Bileam verboten, diesen Auftrag anzunehmen. Er sollte da nicht mitgehen, ließ sich aber dann doch überreden. Und ab Vers 21 haben wir eine ganz bemerkenswerte Geschichte und ich nehme jetzt einfach mal die Zeit, die zu lesen. Da stand Bileam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er ging. Und der Engel des Herrn trat ihm als Widersacher in den Weg. Er aber ritt auf seiner Eselin und seine beiden Knaben waren bei ihm. Als nun die Eselin den Engel des Herrn im Wege stehen sah und das gezückte Schwert in seiner Hand, bog die Eselin vom Weg ab und ging aufs Feld. Bileam aber schlug die Eselin, um sie auf den Weg zu lenken. Da trat der Engel des Herrn in den Hohlweg bei den Weinbergen, da zu beiden Seiten Mauern waren. Als nun die Eselin den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Wand und klemmte Bileams Fuß an die Wand. Da schlug er sie noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an einen engen Ort, wo kein Platz zum Ausweichen war, weder zur rechten noch zur linken. Als nun die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie unter Bileam auf ihre Knie. Da ergrimmte Bileams Zorn und er schlug die Eselin mit dem Stecken. Öffnete der Herr der Eselin den Mund und sie sprach zu Bileam, was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Bileam sprach zu der Eselin, weil du Mutwillen mit mir getrieben hast. Oh, dass ich ein Schwert in der Hand hätte, ich wollte dich jetzt umbringen. Die Eselin sprach zu Bileam, bin ich nicht deine Eselin, die du von jeher geritten hast bis auf diesen Tag? Habe ich auch je gepflegt, dir sowas zu tun? Er sprach, nein. Da enthüllte der Herr dem Bileam die Augen, dass er den Engel des Herrn im Wege stehen sah und das gezückte Schwert in seiner Hand. Da verneigte er sich und warf sich auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich bin ausgegangen, dir zu widerstehen, denn der Weg ist mir ganz entgegen. Und die Eselin mich gesehen und ist mir dreimal ausgewichen. Und wenn sie mir nicht ausgewichen wäre, so hätte ich dich jetzt umgebracht und sie leben lassen. So ein stures Tier. Aber warum? Alle Tage war sie gehorsam. Aber dieses Tier sieht etwas, wofür der Mensch Bileam blind war und wollte einfach nicht weitergehen. Merkt ihr, wie teuer Gehorsam gegenüber Gott sein kann? Kann auch Schmerzen einbringen. Das Tier muss Schläge ertragen, um den zu retten, der nicht verstehen will. Mit keinem Wort geht Bileam übrigens auf die erstaunliche Tatsache ein, dass sein Tier plötzlich spricht. Wut lässt uns manchmal Dinge ausblenden. Bileam drohte seiner Eselin sogar mit dem Tod, weil sie so störrisch war. Aber das Tier hat begriffen, dass man Gott mehr gehorchen muss als Menschen. Ein Sprichwort, was auch aus der Tierwelt kommt, besagt ja eigentlich, wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Das stimmt, das ist auch oft so. Aber von wem kommt denn das Brot? Woher haben die, die in unserem Leben das Sagen haben, zum Beispiel unsere Chefs, woher haben sie die Mittel, um uns zu füttern? Im übertragenen Sinne. Als die Eselin den Mund auftut, singt sie zwar kein Lied, aber sie redet das, was Gott ihr aufgetragen hat. Und obwohl wir das Tier am Ende jener Geschichte aus den Augen verlieren, glaube ich nicht, dass es wegen seines sturen oder vielmehr treuen Handelns allzu bald beim Schlachter endet. Es braucht manchmal eine gewisse Hartnäckigkeit im Glauben, oder? Wenn Gott klar im Wort zu uns spricht, dann müssen wir dabei bleiben, selbst wenn es Kritik hagelt. Viele von den Punkten, die heute von Seiten unserer Gesellschaft, ja manchmal sogar von religiöser Seite auch, hinterfragt werden, weil sie so sonderbar und selten erscheinen, waren einst die Standardposition der frühen christlichen Gemeinde. Damals wie heute war und ist die Gemeinde eine Minderheit in der Welt. Man könnte sagen, die Gemeinde ist eine kleine Herde von Eseln, die stur daran festhalten, dass Gott auch eine Meinung haben darf. Eine Meinung nämlich, die sich immer wieder als beständig und glaubwürdig erwiesen hat. Aber der wohl berühmteste Esel in der biblischen Geschichte war nicht der Esel, der gesprochen hat, sondern ich denke, das war wohl zweifellos jenes Jungtier, welches sich Jesus ausgesucht hat, um damit in Jerusalem einzureiten. Und Jesus wählte dieses Tier nicht, weil gerade kein anderes da gewesen wäre. Nein, er hätte Kamele oder Pferde bekommen können. Ich weiß, damals vor 21 Jahren in Israel habe ich mich mal auf einen Kamel gewagt. Das war ganz lustig. Und das reitet sich dann auch recht bequem. Aber Jesus wollte kein Kamel. Jesus wollte kein Pferd. Jesus wollte einen Esel. Stellt euch mal für einen Moment was sehr Merkwürdiges vor. Stellen wir uns vor, es gäbe im Neuen Testament irgendwo ein Gebot, welches sagt, wir sollten diesen denkwürdigen Ritt von Jesus einmal im Jahr nachstellen. Es gibt so ein Gebot nicht. Aber könnt ihr euch vorstellen, worüber man heute streiten würde? Muss es unbedingt ein Esel sein? Pferde sind cooler. Muss es ein Jungtier sein oder darf man auch ein erwachsenes Tier nehmen? Das bleibt uns erspart, weil es dieses Gebot nicht gibt. Aber stellt euch vor, es gäbe es. Man würde über solche Dinge streiten. Wir wissen eigentlich oder können es uns denken, warum Jesus speziell dieses Tier auswählte. Scheint ja auch schon im Voraus irgendeine Abmachung mit den Besitzern getroffen zu haben, sodass die Jünger genau dieses Eselsfohlen holen konnten, ohne lange erklären zu müssen. Der Herr braucht es. Lukas 19, Vers 31. Der Herr braucht es. Das hat als Erklärung ausgereicht. Der Herr braucht es. Das heißt aber auch, der Herr will jetzt dieses Tier und kein anderes. Das hättest du auch das für meinen Nachbarn nehmen können. Nein, der Herr möchte jetzt dieses Tier haben. Warum kein Pferd zum Beispiel? Nun, auf Pferden reiten irdische Machthaber, aber der, dessen Reich nicht von dieser Welt ist, da häuft sich keine Pferde an. Er kommt nicht wie ein irdischer Kriegsmann daher, er kommt auf einem Esel. Das genügt ihm. Aber nicht nur irgendein Esel, es muss ein Jungtier sein, auf dem noch nie jemand geritten ist. Alte Esel, das weiß man auch, die können manchmal eine Art von Sturheit entwickeln, aus der heraus sie nicht mehr jeden auf sich sitzen lassen. Und so ein alter Esel lässt sich womöglich auch nicht mehr in jede Richtung lenken. Jesus aber hat ein Jungtier gewählt, was noch formbar war. Der Rest ist Geschichte und wir kennen diese Geschichte recht gut. Da war dieser Jubel, der Weg voll mit Kleidern und bei Matthäus sind es sogar auch noch Palmzweige. Unser König ist endlich da. Und jetzt stellen wir uns vor, wie das weitergegangen ist. Bestimmt wurde dieser Esel bald wieder zurückgebracht. Und ich frage mich, was sein Besitzer jetzt bei diesem Esel gedacht hat. Da hat ja Jesus drauf gesessen. War das jetzt ein heiliger Esel? Oder wie man vielleicht auf Lateinisch sagen würde, ein Asinus Sanctus. Ja. Immerhin hatte der Retter der Welt drauf gesessen. Vielleicht wurde der Esel auch künftig für alltägliche Besorgungen oder Transporte verwendet, und wenn sein Besitzer mit dem Tier in die Stadt einzog, was ist da passiert? Ich denke, nichts Besonderes. Keine Hosianna-Rufe, kein Teppich aus Kleidern und Palmzweigen schmückte den Weg. Aber das ist doch der heilige Esel, oder? Es wäre das große Ereignis nie passiert. Aber inzwischen hatte sich der Reiter des Esels höchstpersönlich für seine Treue zu Gott schlagen lassen. Und Gott hat durch die Auferweckung vom Tod gezeigt, das ist mein Mann, das ist mein Sohn, das ist mein Gerechter. So war es richtig. Können wir von diesem Esel hier in der Geschichte etwas lernen? Nun, Jesus gebraucht uns sicherlich mehr als einmal. Wir sind, als wir gläubig wurden, nicht nur mit ihm in Berührung gekommen, sondern wurden in Tod und Auferstehung mit ihm verbunden. Und wir müssen uns nicht an heilige Relikte, Tiere oder Gegenstände klammern. Wir dürfen uns aber an Geschwistern festhalten und miteinander Christus auf dieser Welt repräsentieren. Ich sehe Christus am Wirken immer dann, wenn sich Christen nicht für ihren Glauben schämen. Und wenn einer in Demut, das ist ja auch so eine Eselstugend, nicht wahr? Wenn einer in Demut den anderen höher achtet als sich selbst. Im Übrigen, wer dienstags kommt, ihr wisst, dass wir wahrscheinlich bald da eine Stelle auswendig aufsagen müssen, wo mit der Demut vorkommt, im Philipperbrief Kapitel 2. Wir haben das jetzt zweimal geübt. Du kannst es also langsam einfordern. Aber nicht nur auswendig gelernt. Es geht nicht um auswendig lernen an sich. Diese Demut, diese Eselstugend. Überleg mal, das Tier hat sich vor dem Engel niedergeworfen, noch bevor Biliam das tat. Ne? Diese Demut, die sollen wir haben. Würdest du auf dir rumreiten lassen? Dazu braucht es Demut. Wir sollen bereit sein, uns den Weg lenken zu lassen, den der Herr vorgibt. Bei Biliam war es richtig, als Esel stur zu bleiben. Hier aber bei Jesus heißt es hinhören, wohin der Reiter Jesus mit uns gehen will. Vielleicht ist nicht jeder Tag so ein Jubeltag wie damals, als Jesus einzog auf dem Esel. Aber bleiben wir bereit. Bald schon, vielleicht eher als wir denken. Kommen Situationen, da braucht der Herr genau dich. Der Herr bedarf deiner. Willst du ein Esel für den Herrn sein? Lasst uns zusammen beten. Großer Gott, du hast so viele erstaunliche Geschöpfe gemacht und ja, von manchen können wir lernen. Wir sind nicht hoch angesehen in dieser Welt und das ist auch nie Sinn und Zweck gewesen. Aber wenn wir etwas von dem widerspiegeln können, was du sehen möchtest, dann sei es die Tugend eines manchen Esels. Dann wollen wir das tun, auch wenn wir damit vielleicht dumm aussehen, wenn wir zurückgeblieben würden. Aber du hast eine großartige Botschaft, die wir verkünden dürfen, für die wir uns nicht schämen müssen. Wir dürfen unseren Rücken darbringen als Bereitschaft, dir zu dienen. Wir dürfen uns vor dir niederbeugen. Wir dürfen Lasten tragen. Wir dürfen etwas tun, weil du uns brauchst. Und wir danken dafür, dass du uns brauchen willst. Hilf uns, bereit zu sein. Auch in Situationen, wo wir lieber in unserem Stall bleiben möchten. Aber du rufst uns heraus und ja, danke, dass du einem jeden dafür die Gabe gibst. Wir wollen dir nachfolgen. Loben dich und danken dir für deinen Sohn Jesus. Amen.